So, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadowrun History. Heute gehen wir in die Tiefe des Netzes, um genau zu sein. Denn heute geht es um CyberX und Matrix und Echo Mirage und alles, was da dazugehört. Und weil das Thema so irrsinnig komplex ist und wir ganz viele Ebenen betrachten müssen, muss ich das Format ein bisschen aufbrechen. Statt euch also historisch einfach nur die Daten runterzurattern, müssen wir ein bisschen breiter schweifen. Wir wissen, Shadowrun ist eine alternative Realität und die beginnt sich irgendwann abzuspalten. So faserweise könnte man sagen, beginnend in den 90er Jahren und nach immer weiter. Ihr wisst, Shadowrun ist 1989 rausgekommen, also eine Zeit, wo die meisten Internetentwicklungen noch sozusagen in den Kinderschuhen steckten. Das heißt, wir gehen auch irgendwann mal aus von der Standard-Internetstruktur, wie sie vielleicht noch die Ältesten unter uns kennen, wo man den Hörer irgendwo in so ein Gegenwählteil gesteckt hat und lauter Pieptöne irgendwie die Verbindung aufgebaut haben. Ja, aus der heutigen Sicht, das ist schon längst antiquiert, aber wir gehen jetzt trotzdem mal davon aus. Von dieser Basis aus startet also unsere Entwicklung. Ende des 20. Jahrhunderts, also für uns schon wieder in der Vergangenheit, haben dann die Computersysteme immer mehr an Komplexität gewonnen. Die Programme wurden unabhängiger und größer und mehr Funktionen und so weiter. Das eigentliche Cyberdeck startet irgendwann 2018. Als man Systeme entwickelt hat, mit denen die Gedanken, die Hirnwellen der User direkt in Handlungen umgesetzt werden konnten. Die erste Generation der Artificial Sensory Induction System Technology, kurz ASIST, wurde entwickelt. Eine Verbindung zwischen Gehirn und Computer mit gedankenschnellen Interaktionen. In den 20er Jahren haben dann Konzerne wie Sony, Fuji und RCA Unisys Prototypen von Cyberterminals hergestellt, die die ASIST Technology verwendet haben. Ziel war natürlich, irgendwie einen Technologievorsprung zu haben über andere und da Hacking zu betreiben. Vor allem die Technologieführer in USA und Japan haben sich da große Fortschritte im Informationskrieg erhofft. Und natürlich waren da auch schon die drei Buchstabenorganisationen ganz groß mit dabei. CIA, NSA und IRS. Wichtig erstmal, damals war die Matrix noch per Kabel und die ganzen Cyberterminals waren riesige Prototypen. Anfangs mit so einem Tank, in dem der User dann halt schwimmt, damit er sich nicht wehtut und versorgt ist und so weiter. Eigene Mainframes für Software und deshalb konnten sich natürlich nur die großen Player solche Dinger überhaupt leisten. Nach und nach wurden die Cyberterminals schlanker, von einem erstmal schreibtischgroßen System irgendwann zu einem Koffer, den man tragen konnte und aufbauen musste. Und schließlich gegen 2050 in der siebten Generation waren sie erstmals so tastaturgroß. Das sind die Dinger, die wir aus Shadowrun 1 noch kennen, die wie so ein Keyboard am Band um den Hals vom Decker hingen und mittransportiert werden konnten. Hier sind wir also in unserer schönen neuen Welt, könnte man sagen. Aber die Matrix hat eine weite Entwicklung gemacht bis dahin. Ich hatte es vorher schon angedeutet, es gab da die drei großen Buchstaben, die 3x3 in dem Fall CIA, NSA und IRS, die natürlich die ganze Entwicklung für ihre Zwecke nutzen wollten und die Mega-Hacker in der hybriden Kriegsführung werden wollten. Durch die Verwendung dieses direkten neuronalen Interface hatte man natürlich eine unheimliche Reaktionszeit und deshalb einen riesigen Vorteil. Und so war Echo Mirage anfangs eben als militärische, als Hacking-Einheit, als Geheimdiensteinheit gedacht. An dieser Stelle steigen wir jetzt etwas in die Geschichte ein. Am 8. Februar 2029 gab es einen riesigen Crash-Virus, der die Computerwelt terrorisiert hat. Das hat natürlich weite Auswirkungen gehabt. In der realen Welt gab es Katastrophen, Umspannwerke, Brücken, Ampeln, Infrastruktur. Alles ist natürlich wahnsinnig gefährdet, weil alles vernetzt ist. Es wurden Daten gelöscht, Rechner zum Absturz gebracht, die Hardware selbst zerstört zum Teil und alle wichtigen Informationsknoten und Informationsspeicher waren vor der Auslöschung bedroht. Diese Datenverluste ruinierte etliche Firmen, Banken, Produktionsstätten und die gesamte Weltwirtschaft natürlich. Und hier hat der US-Präsident damals das erste Mal Echo Mirage wirklich einen Auftrag erteilt, den Virus zu finden und zu zerstören. Wir erinnern uns, das Team war ausgestattet mit der heißesten Technologie, damals eben noch in diesen Tanks und so, und wurde direkt ins System geschickt. Und das war, wie soll ich sagen, ein Fehler. Das gesamte Team bestand aus Agenten, wie gesagt, der drei großen Buchstabenorganisationen. Und die haben nun mal eine gewisse Vorgehensweise und Fertigkeiten und konnten gegen den Virus nicht viel ausrichten. Das ganze Thema Cyberspace und Kampf, Cyberkampf, war natürlich noch in den Kinderschuhen. Ja, wie sagte unsere Bundeskanzlerin damals, das ist der wilde Westen, das technologische Neuland. Die menschliche Psyche hatte einfach nicht die Flexibilität und die Fähigkeiten, mit diesem Denken, mit diesem nicht dreidimensionalen, mit diesen Matrix-Repräsentationen und so weiter. Sprich, der menschliche Geist war überfordert mit der Struktur des Internets. Und da beginnt Echo Mirage die zweite Edition, die zweite Generation. Das Militär rekrutierte die besten Hacker. Das sind also die Vorläufer der heutigen Decker, die, ja, schon anarchistische Wurzeln haben, schon so ein bisschen Runner sind, könnte man sagen. Die wurden mit Knüppeln durch das Trainingsprogramm durchgejagt und schlussendlich blieben 32 Männer und Frauen über, die dieses Training beim halbwegs gesunden Verstand hinter sich gebracht hatten und damit die zweite Generation bildeten. Doch schon der erste Kampfeinsatz forderte 4 Todesopfer und das nur nach 18 Minuten. Das war übrigens im August 2029, damit man mal sieht, was da für Zeit dazwischen steckt. Also im Februar gab es ja noch die erste Edition Echo Mirage, wo dann mehr oder weniger ausgesiebt wurde. Dann wurde rekrutiert und ausgebildet und schon im August 29 gab es dann also das erste Mal Echo Mirage Edition 2. Aber auch dieser Kampf, wie gesagt 18 Minuten, 4 Todesopfer, brachte Erkenntnisse. Zum Beispiel wurde damals das Biofeedback entdeckt. Eben das, was einen Decker grillen kann, wenn er in der Matrix heiß unterwegs ist. Und es wurde auch klar, wie überlegen ein Decker in der damaligen Zeit war. Die damaligen Sicherheitssysteme, also Firewalls, Passwörter und so weiter und so weiter, waren im Prinzip für die Leute von Echo Mirage nichts anderes als Luft, als Papier. Da gab es natürlich für viele Firmen den Anstoß, hier endlich mal ein bisschen nachzurüsten und dem Ganzen was entgegenzusetzen. Weil wenn die Katze erstmal aus dem Sack ist, die Büchse der Pandora geöffnet ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ironischerweise, haben wir ja eigentlich schon drüber geredet, ironischerweise sind das natürlich die Konzerne selbst, die diese Forschung vorantreiben und schließlich auf den Markt bringen und damit auch in die Schatten bringen und damit die Notwendigkeit erzeugen, wieder eigene Sicherungsmaßnahmen zu unternehmen. Also eine self-fulfilling prophecy sozusagen, an denen sie auch noch verdient haben. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten EIS, die ersten Intrusion Countermeasures. Doch jetzt bin ich fast schon wieder so ein kleines bisschen zu schnell. Denn den Crash, den wollen wir uns eigentlich genauer anschauen. Der Crash hat die Welt, die sechste Welt, in vielfacher Weise verändert. Das sind kleine Dinge wie zum Beispiel, dass durch den Crash Liechtenstein dazu gezwungen wird, der Schweiz beizuwohnen, übrigens schon im Jahr 2029, also in der Frühphase des Crashs. Und wenn eh schon alles umgerüttelt wird, dann kann man doch auch gleich mehr versuchen. Am Crashtag selbst haben in Spanien zum Beispiel die Einwohner von Asturien das Chaos genutzt, um auf ihr Leiden aufmerksam zu machen. Sie haben die reichen Enklaven der Region geplündert und die wohlhabenden Bewohner vertrieben. Die ganzen Unruhen, die daraus entstanden sind, haben sie genutzt, um sich loszutrennen. Galizien droht ebenfalls mit Abspaltung und presst die Regierung damit großzügige Zugeständnisse ab. Ja, in einer vernetzten Welt funktioniert es einfach nicht, dass nur das Finanzsystem verrottet wird und der Rest stabil bleibt. Andere Länder, zum Beispiel Vereinigte Königreich und Irland, machen in Reaktion auf den Crash die Grenzen dicht. Niemand kann die Insel betreten oder verlassen. Naja, das interessiert das Virus allerdings nicht wirklich. Die australische Börse muss zum Beispiel umziehen im März 29 und zwar nach Melbourne. In Österreich löst der Crash sogar einen dreijährigen Bürgerkrieg aus. Leopold Habsburg, der Nachfahre der alten adligen Blutlinie, führt eine traditionalistische Fraktion bei einem Militärputsch an und beendet den Konflikt. Leopold ernennt sich 2031 selbst zum Kaiser von Österreich. Hussa, Herr Feldmarschall! Der Crash zerstört aber auch den größten Teil der Seattler Computerindustrie und führt damit zum langsamen Verfall von Redmond, die heutigen Redmond Barons übrigens. Und wie in Spanien die Schwächsten der Schwachen den Crash genutzt haben, so wollen sie in Frankreich die Stärksten der Starken machen. Am 27. Juni 2029 will der politische Adel in Frankreich wieder zur politischen Macht kommen und streut Gerüchte, die Regierung nutze den Crash, um sich am Staatsvermögen zu bereichern. Überall im Land gehen wütende Bürger auf die Straßen. Am 10.07. bricht die Wirtschaft im Seattler Stadtteil Redmond komplett zusammen, weil dort vorrangig Computerindustrie betrieben wurde. Die Verbrechensraten schnellen in die Höhe, die Ordnungskräfte lassen das Viertel absperren und der Stadtteil erholt sich nie wieder davon. Wie gesagt, das Ganze wird zum Slumviertel Redmond Barrens. Ja, was der Adel in Frankreich angestoßen hat, beendet am 14.07.2029 ein Militärputsch unter Führung von General Le Poivre. Gleichzeitig das Ende der 5. Republik und der Beginn von einem neuen Regime. Von Marseille wird das Ganze nicht anerkannt, aber wen interessiert schon Marseille? Doch nicht nur die Ordnungskräfte leiden unter einem Crash. Am 30.07.2029 zerstört das Crash-Virus auch das weltweite Finanznetzwerk der Mafia. Naja, und wenn die nun mal mittellos sind und immer noch unter Beschuss der aggressiven, skrupellosen Worry, muss die Mafia wieder zurück zu ihren Wurzeln und den grundlegenden kriminellen Geschäften zurückkehren. Sie wenden sich nun wieder Schutzgelderpressungen, Drogenhandel und Schmuggel zu, wo doch vorher Immobilien und Finanzgeschäfte das große Ding waren. Am 10.08. wird schließlich die Europäische Union aufgelöst, weil die Mitgliedstaaten alles an dem Chaos versinken und ja, wo nichts ist, braucht man auch nichts zu verwalten. Am 20.08. aktivieren sich einige sehr vorsichtige Finanzprotokolle, die vor dem Crash ins Leben gerufen wurden, und so erholen sich die Schweizer Banken recht schnell wieder vom Angriff des Crash-Virus. Im Jahr 2030 passieren einige, wie soll ich sagen, Umwälzungen, Änderungen, die so jetzt nicht direkt mit dem Crash in Zusammenhang stehen, aber vielleicht dadurch erst möglich wurden. Zum Beispiel sagt sich Sydney von Australien frei und dort wird die ganze Struktur verändert. Brasilianische Indios lassen nicht länger zu, dass ihr Land verwüstet wird. Und schließlich, aber das ist ein anderes Thema, wird mehr oder weniger 2030 auch das Anfangsjahr des Eurokriegs. Aber wie gesagt, anderes Thema. Wollen wir jetzt erstmal gar nicht drauf eingehen. Die Krise bringt auch Helden hervor. Am 11.03.2030 beginnt ein kleines IT-Unternehmen namens Aegis Cognito sich einen Namen zu machen, indem es verlorene Daten des Crashs sucht und wiederherstellt. Aegis wird später einer der größten Informationsdienstleister der Welt. Auch in Deutschland macht der Crash die Runde und einige Unternehmen straucheln natürlich, aber auch politisch geht's ziemlich ab. Zum Beispiel wird 2031 Gießen zur neuen Hauptstadt des Bundeslandes Hessen-Nassau und nur wenig später marschieren russische Truppen in Ostdeutschland ein. Das ist der Beginn der Eurokriege. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Wer weiß, ob ohne den Crash Russland überhaupt angegriffen hätte und wer weiß, ob ohne die Eurokriege Deutschland überhaupt zusammengebrochen wäre. Am 30.08.2031 wird in Sachsen in Deutschland die Notfallregierung in Kraft gesetzt. Und das ist erst der Anfang. Irgendwann, 2031, wird aber schließlich die letzte bekannte Viruskonzentration vernichtet. Von Echo Mirage, 32 Leuten, wie gesagt, sind nur noch 7 Überlebende bekannt. 4 davon ziehen sich ins Privatleben zurück. Aber wer diese 7 sind, müssen wir uns mal kurz genauer anschauen. Die 7 Überlebenden hießen Buddy, was immer dieser Spitzname bedeutet. Johnny Clean klingt auch so ein bisschen nach einem Fake-Namen. Michael Eld, den wir jetzt nicht weiter kennen und von dem nur bekannt ist, der ist ein Echo Mirage-Veteran, wie gesagt, Mitbesitzer von Matrix Systems und Pionier der Cyberdeck-Technologie. Dann gerüchteweise war es auch Fast Check, der berühmte Decker. Er selbst bestreitet diese Gerüchte und wir brauchen uns nicht weiter damit beschäftigen. Dann Jeremy Hyde, mehr oder weniger unbekannt. Ken Roper, der Partner von Michael Eld zum Beispiel. Samantha Villiers, dieser Name, der klingelt so ein kleines bisschen. Samantha Villiers ist die Ex-Frau von Richard Villiers und langjährige Leiterin der Nordamerika-Abteilung von Fuji bzw. Novatec oder Neonet oder wie immer sie alle heißen. Übrigens, Samantha Villiers starb 2077 unter dubiosen Umständen. Ein weiterer Name, den die aufmerksamen Leser vielleicht kennen werden, ist Alice Hefner. Wer zur Hölle war Alice Hefner? Die Shadow Wiki sagt über Alice Hefner, was wir auch schon wissen, Mitglied der Cyberkommandoeinheit Echo Mirage und 2029 schon traf sie auf den Virus und wurde dort im System von Acquisition Technology vom Virus getötet. Ihr Körper konnte wiederbelebt und künstlich am Leben gehalten werden und verblieb damals im Koma, wahrscheinlich in so einem Tank drinnen. Ihr Bewusstsein allerdings existierte in der Matrix weiter und war quasi der erste Geist der Maschine. Dieses Wesen, Alice, trifft man übrigens in der Drachenherz-Trilogie die ich an dieser Stelle nochmal explizit empfehlen möchte. Für alle, die von Dunkelzahn, Harlequin, Ryan Mercury, Nadja und diesen ganzen Dingen mehr wissen wollen. Die Trilogie ist zwar alt und an einigen Stellen so ein bisschen staubig, aber immer noch super. Ja, wer hat mitgezählt? Der siebte Überlebende fehlt. David Cavillan. Wer ist David Cavillan? Ja, wir kennen David Cavillan besser unter seiner späteren Identität Damien Knight. Well, here we are. Damien Knight ist später CEO und Präsident von Ares Magno Technology. Über seine Vergangenheit weiß man in der Öffentlichkeit wenig. Nur einige in der Schattengemeinde kennen seine frühere Identität. Interessanterweise, Damien Knight, der im Prinzip durch Echo Mirage seine Popularität bekommen hat, ist gleichzeitig, damals noch als David Cavillan, auch der brillante Programmierer, der den Crash-Virus erst ausgelöst hat und sich quasi aus schlechtem Gewissen erst Echo Mirage angeschlossen hat. Seine brillanten Kenntnisse hat er dann eben auch genutzt. Er verschwand nach der Bekämpfung des Crash-Virus, also nach 2031 aus der Öffentlichkeit, und taucht 2033 wieder als Damien Knight auf, und zwar mit dem Nanosekunden-Buyout, einem Computertrick, wo man in einer Serie von Börsentransaktionen innerhalb von Nanosekunden eben Kurse manipuliert und ausnutzt. Und so ist er überhaupt erstmal an seine Aktienmehrheiten gekommen. Über Damien Knight zu reden funktioniert nicht, wenn man nicht auch über Dunkelzahn reden möchte. Und Dunkelzahn, den müssen wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Aber das ist eine andere Folge. Und auch Ares muss man sich natürlich anschauen. Und auch alles andere. Aber das kommt. Das kommt. Für heute, hier und jetzt, enden wir damit, dass der Crash 1.0, wie er später genannt wird, der Crash von 2029, dazu geführt hat, dass das Internet, wie wir es kennen, endete und erstmal die kabelbasierte Matrix eingeführt wurde. Wir sind in der Welt von Jedron 1, 2 und 3. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Jedron History. Bis dahin, ciao. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Das hier verwendete Stück befindet sich auf dem Album Silizium von der Band Erdenstern. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.